Wenn wir zurückdenken, vor wenigen Jahren hat es eine Hochzeit gegeben auf einer Insel unweit von hier. Man nannte es die Bilderbuch-Hochzeit des Jahrhunderts. Ich weiß es nicht, ob man das wirklich so sagen kann, aber eine Adelsfamilie in England hatte eine Hochzeit und Charles und Diana fuhren in der Pferdekutsche zur Kirche und wurden dort getraut und Millionen schauten zu. Und ich empfand, als wir in England waren, wir sind im Urlaub gewesen mit meinen Eltern und waren gerade an dem Tag während der Hochzeit in England angekommen und hörten im Radio während der Trauung, die Trauung im Radio, und am nächsten Tag fuhren wir dann in London hinein und sahen den Blumenschmuck und anderes mehr von der Hochzeit und waren ein bisschen in dem Rahmen von dem Hochzeitsfieber von England. Und ich denke, etwas haben wir gespürt, als wir am Abend mit vielen anderen an dem Ort, wo wir waren, die Fernsehsendung sahen von den größten Ereignissen des Tages, dass alle sich mehr oder weniger identifiziert haben mit der Freude von diesem jungen Paar und gedacht haben, hoffentlich geht's gut. Oh, und sie lebten immer da fröhlich nachher. Das hofft man für ein schönes, junges Paar, so begabt, so reich, so gut aussehend, so gut gestellt wie das junge Paar in England. Man hofft auf Euphorie unaufhörlich. Nun, die meisten von uns fuhren nicht mit der Pferdekutsche zur Kirche, um uns trauen zu lassen, wenn wir verheiratet sind. Die meisten von uns werden solche Dinge erst im Fernsehen oder nur im Fernsehen miterlebt haben. Nur eines ist klar, kein Paar ist zum Traualtar gegangen mit der Hoffnung, dass es bald auseinandergeht. Ich selber habe mit vielen Geschiedenen schon gesprochen. Und es ist natürlich eine sehr heikle Situation, wenn man mit solchen spricht und sie anspricht auf die Scheidung. Aber bis jetzt habe ich keinen direkt gefragt, ob es schön war, sich scheiden zu lassen, der nicht die Antwort gegeben hat, oh nein, das war nicht schön. Man hat nicht die Ehe begonnen, um sie kaputt zu machen. Man beginnt eine Ehe in der Hoffnung, dass es durchhält an Schönheit und Freude. Und man denkt am Anfang, so schön wie es jetzt ist, das muss andauernd anhalten. Nun, nicht allzu lang nach der Hochzeit in vielen Situationen merkt man, dass eine Abkühlung stattfindet. Es gibt die Geschichte von diesem amerikanischen Ehepaar. Ihr wisst ja, die großen amerikanischen Straßenkreuzer haben einen durchgehenden Vordersitz im Auto. Und man kann die verliebten Paare erkennen, an dem, wo sie sitzt. Denn wenn sie wirklich verliebt sind, sind zwei Köpfe, aber ganz nah aneinander. Wenn man abends fährt, da ist oft ihr Kopf hier so angelehnt an seine Schulter und sie fahren durch die Gegend. Nach wenigen Jahren hat eine Frau bedauert, dass sie nicht mehr so nahe aneinander sitzen. Sie sagt, oh Schatz, es ist schade, dass wir nicht mehr so nahe sitzen wie einst. Und der Mann, der immer noch fuhr, hinter dem Lenkrad saß, sagte, Schatz, ich habe mich nicht bewegt. Das Problem war, einer rutschte rüber auf die andere Seite, gell? Nun, bei vielen ist es ein Problem, dass die Beziehung abkühlt und dann kommt irgendein Streitmoment, wo die zwei sich nicht verstehen und dann fällt das Wort, ja, dann lassen wir uns halt scheiden oder wir trennen uns halt. Und wenn einmal das Wort Scheidung ins Gespräch von einem Ehepartner fällt, sind dann unwahrscheinliche Verletzungen verursacht. Und ich habe mit vielen gesprochen, vielen, vielen Leuten, und habe versucht, ihnen zu helfen, nachdem sie dieses Wort und diesen Begriff Scheidung hineingeführt haben in das Gespräch, in ihre Ehe. Und man hat entdeckt, das hat unwahrscheinliche Unsicherheit ausgelöst bei diesem Paar, sodass der, der es gehört hat, nicht mehr wusste, ja, wie lange geht's noch? Wird's noch zusammenheben? Werden wir zusammenbleiben? Und diese Unsicherheit ging bis zum Fundament der Ehebeziehung. Nebenbei in der vorehelichen Beratung für junge Paare, bevor die Hochzeit kommt, bevor die Trauung kommt, habe ich allen gesagt, ausnahmslos, bitte streicht das Wort Scheidung von eurem Wortschatz. Selbst in den schwersten Auseinandersetzungen, die ein Ehepaar haben kann, sollte das Wort Scheidung nie fallen. Auch das Wort Trennung nicht. Wir sollten dieses Wort völlig streichen aus unserem Wortschatz, wenn es im Streit zugeht in unserer Ehe. Das heißt dann, wir müssen lernen, miteinander auszukommen. Miteinander so auszukommen, dass die Ehe intakt bleibt. Ein Mann, den ich kenne, hat gesagt, wenn ein junges Paar zu ihm kommt, er war Pastor, wenn ein junges Paar zu ihm kommt und sagt, wir wollen uns trauen lassen, dann stellt er grundsätzlich die Frage, folgende Frage: Nun, wenn es in eurer Ehe in die Sackgasse führt und ihr vor der Betonmauer stehen und es nicht mehr drüber hinweg geht, wenn ihr wirklich nicht mehr weiter wisst, was würdet ihr machen? Und er sagt, wenn sie sagen, dann lassen wir uns halt scheiden, dann sagt er zu ihnen, dann sucht bitte einen anderen Prediger, der euch traut. Denn ich habe kein Interesse, ein Paar zu trauen, das ein Versprechen so oberflächlich nimmt, dass sie sich, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, bereit ist, sich zu scheiden. Ich denke, das ist kein schlechter Ratschlag. Überlegt, wenn es in die Sackgasse kommt und man nicht mehr weiter weiß, gibt es einige Möglichkeiten. Es gibt immer die Hilfe Gottes. Es gibt die Hilfe von anderen, deren Ehen intakt sind, zu denen wir gehen und sagen können, bitte helft uns, wenn man nicht zu stolz ist, um zu ihnen zu gehen und zuzugeben, du, wir stecken in der Krise. Man muss bereit sein, runterzukommen und demütig klein beizugeben, wir haben Probleme. Wir lesen in Matthäus 19, Vers 6, in dem Zusammenhang der Ehescheidungsaussage, wo Jesus gefragt wurde über die Scheidung. Jesus sagte in Matthäus 19, Vers 6, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und unsere Frage heute Abend ist, hat Gott wirklich zusammengefügt? Meine Frau und ich kamen Sommer 69 nach Deutschland. Ich hatte schon 1962, 63 etwa 10 Monate in Deutschland verbracht. Und in der Zeit war ich 6 Monate im Goethe-Institut in Berlin und habe begonnen, die deutsche Sprache zu lernen. Wir kamen als verheiratetes Paar mit einem 7-monatigen Kind nach Deutschland und meine Frau konnte genauso viel Deutsch dann, wie ich das konnte, als ich das erste Mal kam. Ich wusste nicht, dass Gesundheit ein deutsches Wort war, obwohl jeder Amerikaner, der niest, bekommt das zu hören. Gesundheit, sagt man, und ich wusste nicht, dass das ein deutsches Wort war. Kindergarten gebraucht man auch, und ich wusste auch nicht, dass Kindergarten ein deutsches Wort war. Und so ging es meine Frau, als wir als Ehepaar kamen. Wir begannen mit dem Unterricht im Goethe-Institut, und es hat nicht wenige Tage gebraucht, nur wenige Tage gebraucht, bis sie nach Hause kam, in Tränen aufgelöst. Wir setzten uns am Mittagstisch zusammen hin, und sie sagte, Roger, ich werde diese Sprache nicht lernen. Diese deutsche Sprache ist so schwer, ich werde sie nicht lernen können. Ich bin nicht fähig, die deutsche Sprache zu lernen. Ich habe versucht, sie zu ermutigen. Wir haben miteinander gebetet. Und am nächsten Tag, wieder mit Tränen, haben wir unser Mittagessen gegessen. Tag ein, Tag aus, jeden Tag während der Unterrichtswoche hat meine Frau geweint. Und ich dann mit, weil ich ihr Leiden mitbekommen habe. Nach wenigen Wochen, ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, wie lange, hat sie nach langem, tiefem Überlegen und vielem Weinen dann folgende Frage gestellt. Denn sie kam ins grundsätzliche Fragen über sich und über vieles durch diese Schwierigkeiten mit der Sprache. Roger, bist du sicher, dass du nach Deutschland berufen wurdest von Gott? Bist du sicher, dass du in Deutschland sein sollst? Ich sagte, ja, davon bin ich tief überzeugt. Dann, sagte sie, muss ich wahrscheinlich den falschen Mann geheiratet haben. Im vollen Ernst. Denn sie sagte, ich werde die deutsche Sprache nie lernen können. Das ist meine volle Überzeugung. Und ich muss folgedessen den falschen Mann geheiratet haben. Denn Gott hat mich bestimmt nicht nach Deutschland berufen, wenn ich die Sprache nicht lernen kann. Ihr könnt euch denken, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment. Denn wir haben, übrigens, ich erzähle das mit Erlaubnis meiner Frau, wir haben lange darüber gesprochen. Ich habe dann zurückdenken müssen. Wir beide lernten uns kennen in einer christlichen Schule. Und wir haben unsere Beziehung in Gebet begonnen. Und bei jedem Treffen, wo es nur möglich war, haben wir miteinander das Wort Gottes aufgeschlagen und miteinander gebetet. Wir haben uns täglich gesehen. Wir waren ständig konfrontiert mit der Bibel und haben lange gewartet, auch über eine Trennung gewartet, um sicher zu sein, dass wir füreinander gemeint waren. Und erst nach einem Jahr nach Beginn unserer Freundschaft haben wir uns verlobt. Und 9 Monate später erst haben wir geheiratet. Es war lange genug mit vielem Sehen und tiefem Kennenlernen, um sich tief zu überzeugen, wir sind füreinander gemeint. Und ich war sehr tief davon überzeugt und meine Frau auch, Gott führt uns zusammen. Wir waren bis dahin, als wir in Radolfzell am Bodensee waren, im Goethe-Institut, schon 4 Jahre verheiratet. Und doch kam in dem Herzen meiner Frau dieses grundsätzliche Fragen hoch, hat Gott uns wirklich zusammengefügt? Wir haben Hilfe gesucht. Wir gingen zu einem sehr weisen Freund, der auch im Dienst des Herrn steht, der jetzt Leiter unseres Missionswerkes ist, der da war damals in Frankreich als Missionar. Und wir sagten, Tom, wir haben ein Problem. Nancy steht tief in einer Krise, weil sie unsicher ist, ob sie den richtigen Mann geheiratet hat. Das war in diesem Monat 1969, Monat November. Und er gab uns einen unüberbietbaren Rat. Es war große Hilfe. Und ich sagte gestern Abend, die Perspektive bestimmt so vieles. Er sagte, im Grunde genommen, wenn man über den Willen Gottes spricht, ist es nicht wichtig, dass man zurückgeht und versucht, alles wieder aufzurollen, ob man da sich richtig entschieden hat oder nicht. Denn die Vergangenheit gehört dem Herrn an und der Vergangenheit an. Wir können nicht zurück. Er sagte, es ist eigentlich nicht die richtige Frage, zu fragen, ob ich den Richtigen geheiratet habe oder ob du das getan hast, denn du bist ja verheiratet und aus dieser Ehe zu steigen steht nicht in Frage. Meine Frau nickte, natürlich, das steht nicht in Frage. Und von da an hat sich dieses Problem gelöst. Meine Frau weiß, dass sie den richtigen Mann geheiratet hat. Ich bin froh, dass sie das weiß. Sehr froh. Aber es war eine sehr unangenehme Krise. Für uns beide. Peinlich für meine Frau und peinlich für mich. Aber eine ernsthafte, aufrichtige Krise. Es war nicht so, dass es nicht ernst gemeint hat. Im Gegenteil, es war sehr ernst gemeint. Gottes Wille für uns fängt nicht in der Vergangenheit an, sondern da, wo wir jetzt sind. Was kann ich jetzt tun, um den Willen Gottes zu tun. Ich kann nicht zurückgehen zu gestern und den Willen Gottes für gestern tun. Gestern ist schon unter die Brücke gelaufen. Ich kann es nicht zurückholen. Ich muss heute anfangen, den Willen Gottes zu tun. Wir haben uns oft die Frage gestellt, sind wir für Deutschland gemeint? Denn es wäre damals die Frage gewesen, sollen wir zurück in die Staaten? Und wir haben uns eine Frist gesetzt und gesagt, Nancy, probiert es doch mal, die Sprache zu lernen. Wir waren dann ein Jahr in der Sprachschule, zogen nach Stuttgart und Gott gab uns eine Nachbarin, die mindestens 5 bis 8, manchmal 10 Mal während des Vormittages vor dem Mittagessen an der Tür geklopft hat und meine Frau gestört hat. Es war meiner Frau unwahrscheinlich lästig, aber dadurch hat sie sprechen gelernt. Denn die Frau kam, um eine Tasse Zucker zu holen und kam, um Butter zu holen und kam, um eine Frage zu stellen. Und das forcierte meine Frau ins Reden. Und natürlich, heute kann sie gut Deutsch. Sie dachte, ich kann das nie lernen. Und Gott führte uns in Situationen, wo sie die Sprache gelernt hat. Wir haben aber wiederholt seitdem, weil die Jahre nicht immer leicht waren, für uns die Frage gestellt, sollen wir in Deutschland bleiben? Und haben eine gewisse Frist gesetzt. Einmal war es, wir bleiben noch 2 Jahre und sehen, was Gott tut. Und das letzte Mal, denke daran, das letzte Mal haben wir einen langen Spaziergang gemacht in den Staaten am Abend vor dem Abflug und haben uns die Frage gestellt, sollen wir in Deutschland bleiben? 1982 war das. Und wir sagten, wir bleiben noch 3 Jahre und sehen, was Gott tut. Ich bin so dankbar, dass wir blieben. Wir persönlich haben so viel gewonnen durch unsere Zeit in Deutschland. So viel von euch hier in Deutschland gelernt, so viel profitiert von diesen Jahren, dass ich dem Herrn nur dafür danken kann. Aber sie waren nicht immer leichte Jahre. Gute Jahre, ja, aber nicht leichte. Und so ist es in vielen Ehen. Es sind nicht immer leichte Jahre. Das Traumbild von England vor ein paar Jahren ist nicht jeden Tag Sonnenschein in jeder Ehe, sondern oft mit Kämpfen und Krisen und Missverständnissen. Und man muss sich durchkämpfen in der Hilfe, mit der Hilfe des Herrn. Ich kenne bisher keine Ausnahme von einer Ehe, von anderen Leuten oder von uns, wo es nicht irgendwann mal gekriselt hat und man sich gefragt hat, wie geht's dann weiter? Und dann klammert man sich an die Hilfe des Herrn und sagt, Herr, hilf du durch. Und er hilft in wunderbarer Weise. Salomo hat es gesagt im Alten Testament, im Buch der Prediger, wenn wir das mal aufschlagen würden, das gehört wahrscheinlich nicht zu den Büchern, die man jeden Tag liest. Man findet es wahrscheinlich da, wo die Blätter ziemlich sauber sind in der Bibel, etwa in der Mitte meiner Bibel. Prediger Kapitel 4, die Verse 9 bis 12. Da spricht der Herr uns an über die Vorteile einer Zweierschaft. Prediger 4, 9 bis 12. Es ist besser, man sei zu zweien als allein. Denn der Arbeitslohn fällt umso besser aus. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der alleine ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wo soll einer warm werden, wenn er alleine ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten, und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Es ist sehr vorteilhaft, verheiratet zu sein. Begrabe bitte alle und streich sie aus dem Vokabular auch alle schlechten Witze über die Ehe. Es ist positiv und vorteilhaft, verheiratet zu sein. Als wir verlobt waren, kurz vor der Hochzeit, kamen alle auf uns zu und scherzten mit mir, jetzt gehst du bald in die Gefangenschaft und so weiter. Und dann habe ich gleich erwidert, so betrachten wir das nicht. Wenn du es so betrachtest, wir nicht. Und ich habe sie gleich auf der Stelle korrigiert. Ich lasse das nicht stehen. Die Ehe ist für uns keine Gefangenschaft. sondern wir lieben uns und sind gerne verheiratet. Alle solche negativen Witze sollten korrigiert werden. Der menschliche Grund, haben wir gesehen, warum Gott die Ehe gegründet hat, ist, damit wir Gemeinschaft haben. Und Gemeinschaft bedeutet Kommunikation. Kommunikation ist das Herz der Ehe, das schlagende Herz, das pulsierende Herz, wo das Leben herkommt in jeder Ehe. Und Kommunikation will gelernt werden, genauso wie wir die deutsche Sprache lernen mussten. Mit Grammatikregeln und Vokabelkarten und Üben und Pauken und Reinhämmern von den Wörtern. So müssen wir alle Kommunikation lernen. Wir haben natürlich unsere Sprache gelernt, kurz nach der Geburt, ein Jahr oder zwei. Da konnten wir sprechen lernen und der eine spricht begabter als der andere. Das spielt hier weniger die Rolle. Es ist, was gesagt wird, ob man es verstanden hat, wie wurde es gesagt und was wurde verstanden. Oh, es gibt die tollsten Witze, wenn du unter Leuten bist, die Deutsch lernen. Unter Amerikanern oder Ausländern, wenn wir Deutsch lernen, die tollsten Witze über unsere Fehler. Ich habe gestern Abend ein paar Fehler gemacht und ich dachte, der Ernst muss sich innerlich kaputt lachen. Über die Fehler, die ich mache. Mein schlimmster Deutschfehler war auf einer Beerdigung. So ein Ausrutscher. Also Fehler kann man machen auf Hochzeiten, aber nicht auf Beerdigungen. Ich sagte, Frau Sowieso wurde am 12. Dezember 1896 gebaut. Geboren. Oh. Ich wollte weg, ich wollte in den Erdboden, ich wollte aufhören, ich wollte sagen, jetzt ist, aber es gibt Situationen, man muss nur weiter, gell? Kommunikation ist nicht leicht und muss gelernt werden. Jeder von uns hat damit zu kämpfen, erstmals die richtigen Wörter zu finden, zweitens sie richtig auszusprechen und drittens zu verstehen, dass der andere das verstanden hat, was ich gemeint habe. Und nicht nur, dass ich es mal gesagt habe, sondern dass der andere das richtig versteht. Über was spricht man in der Ehe? Hoffentlich über alles. Ich persönlich bin schockiert darüber, dass viele Ehepartner nur oberflächlich miteinander reden. Sie kommen nicht zu den grundsätzlichen Gebieten des Lebens. Viele Leute, auch viele, die Christen sind, lesen kaum die Bibel miteinander, sprechen über Belanglosigkeiten, haben keine Zeit, sich tiefgehend auseinanderzusetzen mit den wichtigen Fragen des Lebens. Grabet zusammen im Worte Gottes. Sprich zusammen über die schweren Fragen. Öffne dein Herz deinem Ehepartner und gib deine Fragen preis. Ich bin so dankbar für manche wunderbare Gespräche, die ich mit meiner Frau hatte, im Laufe der Ehe, manchmal bis 2, manchmal bis 3 Uhr morgens, haben wir miteinander gesprochen. Herzensaustausch. Nicht immer können wir das machen, natürlich. Wenn wir um 6 oder so aufstehen müssen, dann können wir nicht jeden Tag bis 3 sprechen. Ist ja klar. Nicht nur das mitteilen wollen, sondern zuzuhören. Ich habe ein Buch in meiner Bibliothek. Es heißt »Die Macht vom zuhörenden Ohr«. Das ist ein gutes Buch. Über die Macht zuzuhören. Was es bedeutet, einem anderen zuzuhören. Manchmal sind Leute in die Seelsorge gekommen und ich habe Fragen gestellt und sie redeten. Und ich habe noch Fragen gestellt und sie redeten. Ich habe gesagt und sie redeten. Gesagt und sie redeten. Oh, vielen Dank, haben sie gesagt. Das, was du gesagt hast, war sehr gut. Im Grunde genommen wollten sie vom Herzen reden und sie fühlten sich verstanden, nur weil jemand zugehört hat. Manchmal dauert es 2-3 Stunden, um das alles vom Herzen zu sagen, was einen bewegt. Und oft als Seelsorge war ich das zuhörende Ohr, das eigentlich der Ehepartner hätte sein sollen. Und wie oft habe ich das gehört in der Seelsorge? Diese Worte, die ich Ihnen jetzt sage, Herr Pugh, diese habe ich keinem anderen Menschen gesagt. Und ich denke, warum nicht dem Ehepartner? Sie können nicht über diese Dinge sprechen in der Ehe. Ein ganzes Gebiet ausgeklammert. Und zwar so grundlegend, dass man Hilfe sucht bei einem anderen über dieses Thema. Es ist ein Grundbedürfnis, dass wir kommunizieren. Gott redet mit uns und wir sollen auch in der Ehe miteinander reden. Hebräer 1, Vers 1 sagt, nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ich bin so froh, dass Gott geredet hat. Und Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort, Logos. Logos betont Inhalt. Gott sprach und es war wichtig, was er gesagt hat. Der Inhalt seiner endgültigen Rede an die Menschheit ist die Person Jesu. Jesus ist das letzte Wort Gottes an die Menschheit. Ein vollkommenes Wort. Besser konnte Gott nicht geredet haben. Und Gott will, dass wir reden und uns verständigen miteinander. Heute habe ich zwei Hauptfragen, die wir besprechen wollen. Erstens, wo kann es in der Kommunikation schiefgehen? Und die zweite Frage, wie kann man wieder zusammenfinden? Erstens, wo kann es im Herzen der Ehe schiefgehen in der Verständigung? Und in diesem Bereich, erstens, man spricht nicht genug. Man spricht einfach viel zu wenig und teilt sich dem anderen viel zu wenig mit. Man hat Dinge auf dem Herzen, aber man sagt sie nicht raus. Oder Information kommt zum einen und es wird zum anderen nicht weitergeleitet. Ich bin klassische Illustration von schlechter Vorbild auf dieser Ebene. Viele Leute kommen, rufen an ein Gemeindebüro, oh, sag deiner Frau Grüße. Oder sie melden, ein Kind ist auf die Welt gekommen, ich komme nach Hause und vergesse es meiner Frau zu sagen. Oh, Schrecken. Und zwei Tage später erfährt sie das. Und es ist ganz blamierend für uns beide, dass sie es nicht gewusst hat. Nun, wir haben inzwischen eine kleine Methode entwickelt bei uns zu Hause, denn ich bin oft weg und sie hat Ideen zu Hause und sie will sie mir mitteilen und ich habe Ideen im Büro, die mir einfallen, ich will sie ihr mitteilen, aber wir können es in dem Moment nicht sagen. Und so schreiben wir sie auf einen Zettel auf. Und zu Hause habe ich ein kleines Fach. Und die Zettel, die sie aufschreibt an mich, stellt sie in mein kleines Fach. Und die Zettel, die ich für meine Frau habe, stelle ich in ein Fach und wenn ich mein Büro verlasse, dann hebe ich das ganz auf und nehme es nach Hause und stelle es direkt mitten auf den Tisch, wo sie sich hinsetzt und arbeitet. Sie liest ihre Zettel und ich lese ihre. Sie liest meine und ich lese ihre. Und so geschieht es mit vielen dieser unwichtigen Dinge, nicht unwichtig, aber diese nebensächlichen Informationen, wo wir vielleicht eine halbe Stunde brauchen könnten, da teilen wir das mit, so dass seit Jahren wir nicht mehr die Spannungen haben über das Nicht-Mitgeteilte, wie es früher der Fall gewesen war. Oh, wie oft muss ich sagen, oh Schatz, es tut mir leid, ich habe vergessen, dir das zu sagen. Gott sei Dank, das ist nicht mehr so oft in letzter Zeit der Fall. Wir haben für uns, in unsere Ehe, eine kleine Methode entwickelt. Und das klappt ganz gut. Dazu noch unsere nächtlichen Spaziergänge. Meine Frau gestern Abend um 10:30 wollte, dass ich spazieren gehen mit ihr. Ich sagte, oh Schatz, heute Abend wär's lieber, dass wir ins Bett gehen. Nun, das ist gut so, dass wir Zeit haben, um miteinander zu sprechen. Übrigens, dazu gibt es Leute, die nicht wissen, was sie sagen sollen und wie sie sich mitteilen sollen. Es gibt Leute, die einfach total unerfahren sind auf der Ebene des sich Mitteilens. Und wenn du verheiratet bist mit solch einer Person, bete und habe viel Geduld und versuche zu helfen in solch einem Fall. Zweitens, es gibt auch unausgesprochene Erwartungen. Da kann es sehr schief gehen. Unausgesprochene Erwartungen. Wir kommen in die Ehe aus zwei verschiedenen Hintergründen. Es gibt seine Familie und ihre Familie. Ich habe ein Paar getraut vor 1,5 Jahren. Sein Hintergrund war schwäbisch, ihr Hintergrund australisch. Sie ist in Australien aufgewachsen. Oh, das war interessant. Und weil Australien eine engelsächsische Mentalität hat, in der vorehelichen Beratung hatten wir großen Spaß. Denn ich verstehe ein bisschen von der deutschen Mentalität und ein bisschen von der engelsächsischen Mentalität. Und ich konnte sehen, wie sie sich missverstanden haben, von den Hintergründen her. Ich sag, ja, so denkt halt ein Engländer oder ein Engelsächsischer. Und da konnte ich hier sagen, und so denkt ein Deutscher. Aha, so ist das. Man kommt in die Ehe mit verschiedener Prägung und mit verschiedenen Erwartungen, auch aus der eigenen Familie. Und bis man Geduld genug miteinander gehabt hat, vergehen manchmal Jahre und, oh, manchmal Reibungen. Dieses Paar, von dem ich eben sprach, ließ sich trauen und dann sind sie jetzt vollzeitlich im Missionsdienst in Nepal. Und ihr letzter Brief, oh, da schlug mein Herz voller Freude. Oh, wir sind so glücklich, dass wir einander haben. Und vielen herzlichen Dank für die Hilfe vorehelich. Du, es war eine Zeit kurz vor der Ehe, da dachten sie beide, wird's klappen noch? Denn so scharf waren die Differenzen und Gott schenkte so viel Gnade, dass sie bis heute solch eine schöne Ehe haben dürfen. Ich las einmal von einem Mann, der kurz nach der Hochzeit seine erste Geschäftsreise gemacht hat. Und er sagte zu seiner Frau, bitte pack mir meinen Koffer. Und ganz entsetzt sagte sie zurück, ganz barsch, pack du es doch selber. Nun, da war natürlich eine kleine Krise und Verletzung. Und durch Gespräche entdeckten sie etwas ganz Interessantes. Er wuchs auf in einer Familie, wo seine Mutter, sie, die so detailorientiert war, den Koffer für seinen Vater gepackt hat bei seinen Geschäftsreisen und hat nichts vergessen. Es fehlte gar nichts. Immer war alles drin. Und er hatte, ohne das ausgesprochen zu haben, diese stille Erwartung, wenn meine Frau mich liebt, so macht sie das mir auch. So wie meine Mutter das meinem Vater gemacht hat. Sie aber wuchs in einer Familie auf, wo ihr Vater, weil er das alles selber übersehen wollte und weil er seine Mutter, seine Frau nicht belasten wollte, das selber packte bei seinen Geschäftsreisen. Und sie dachte, wenn er mich liebt, dann packt er selber. Er denkt, wenn sie mich liebt, dann packt sie es für mich. Seht ihr? Reibung ist komplett. Unausgesprochene Erwartungen. Seht ihr, was für Reibung entstehen kann, wenn man nicht versteht, was der andere meint? Wie kann man das lösen? Indem man das spricht, was man denkt. Indem man das ausspricht, was man hofft. Meine Sekretärin bekam heute einen 7-seitigen Brief von ihrem Freund in Kalifornien. Sie fliegt in 6 Wochen wieder zurück nach Kalifornien. Und er schrieb den Brief heute, um alle seine Erwartungen kundzutun für den weiteren Verlauf ihrer Freundschaft. 7 Seiten. Sie war natürlich etwas enttäuscht über ein paar der Dinge, denn er sagte ihr, ich kann dir nicht sagen, dass wir in dem kommenden Jahr heiraten werden. Bitte dräng nicht darauf, ich muss warten. Ich muss mir das überlegen, wir müssen uns kennenlernen. Aha. Das war natürlich für sie ein bisschen enttäuschend, denn sie dachte, vielleicht geht's ein bisschen schneller. Aber sie weiß, wo sie dran ist. Sie sagte, es beruhigt mich zu wissen, wo ich dran bin mit ihm, denn er hat seine Erwartungen mir mitgeteilt. Und das ist gesund. Erwartungen müssen dem anderen mitgeteilt werden. Wir müssen lernen, sie zu artikulieren. Wir müssen sagen, was wir meinen. Und was wir denken und was wir fühlen. Man spricht zu viel und zu voreilig vielleicht. Man spricht nicht genug und zweitens, man spricht zu viel und zu voreilig. Das gibt's auch. Dass man redet, bevor man denkt. Dass man eine Sache schon bevor man es weiß, schon verurteilt hat. Vorurteile. Sprüche 18, Vers 13 sagt, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Sprüche 18, Vers 13. Das ist sehr gut. Merke dir das, das wäre ein guter Vers, auswendig zu lernen. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Ich will nicht heute Abend, dass jemand die Hand hochhebt. Aber ich würde fast meine Hand ins Feuer legen heute Abend, dass alle Ehen, die hier vertreten sind, daran gelitten haben, mindestens einmal, dass einer voreilig gesprochen hat und den anderen verletzt hat, bevor er die Sache gehört hat. Erst eine Woche her, vor einer Woche habe ich das gemacht, einmal bei meiner Frau, und sie sagte, du hast meinen Satz noch nicht zu Ende gehört. Das war sehr peinlich. Ich musste mich entschuldigen, ich sagte, oh, es tut mir leid, bitte sprich dich aus. Oh, ich lag ganz falsch in meiner Beurteilung. Ich habe noch nichts, sie noch nicht ausreden lassen. Sprüche 18, Vers 6 sagt, die Reden des Toren stiften Streit und er schimpft, bis er Schläge kriegt. Der ist unweise, wenn er schimpft und schimpft. Man spricht zu viel und zu voreilig. Das ist ein großes Problem, warum es auch schiefgehen kann in der Ehe. Jemand sagte einmal, Gott gab den Menschen zwei Ohren und einen Mund, damit wir mindestens zweimal so viel hören als reden. Das ist gar nicht so dumm. Ich denke, da ist eine Weisheit drin. Zeige Interesse an den anderen. Stelle interessierte Fragen. Und sei nicht erschrocken, wenn eine andere Antwort kommt, als du erwartet hast. In der Seelsorge, wenn ich Fragen stelle, was ist das Problem zum Beispiel? Und das Problem meinetwegen Homosexualität ist, oder Inzucht, oder Diebstahl, oder Abtreibung. Ich habe mir das längst angewöhnt in der Seelsorge, dass wenn sowas Schwerwiegendes, gar Schockierendes gesagt wird, dass ich nichts in plötzlich erschrocken bin und sage, sowas hast du gemacht? Oh! Sondern dass ich frage, und wann geschah das? Und wie oft geschah das? Und wie alt warst du? Und mit wem? Und was waren die Verbindungen? Ich frage nach Details. Dass die Person sich aussprechen kann. Dass ich das Problem und die Problematik voll verstehen kann, ohne dass ich gleich in Erschrockenheit reagiere. Wisst ihr, was passiert, wenn man ganz erschrocken reagiert? Der andere geht dann zu. Und er sagt, also wenn es so ist, dann rede ich nicht mehr. Wenn man sich so aufbäumt, wenn ich bloß etwas sage, ich will Hilfe, dann sage ich nichts mehr. Ich habe diese Worte so oft gehört in der Seelsorge von Leuten, die sagen, ich habe ihm etwas gesagt. Oder ich habe etwas gesagt, aber dann ging sie ganz hoch und ich merke, darüber rede ich halt nicht mehr mit ihr oder mit ihm. Man schließt sich dem anderen an der Stelle wegen der explodierenden Reaktion. Nun, es kann sein, in Ehen, die heute Abend hier vertreten sind, dass solche Probleme vorhanden sind und man muss halt zurückgehen und sagen, Schatz, ich habe da explodiert, ich weiß, und ich bitte um deine Vergebung. Jetzt wollen wir über diesen Bereich miteinander sprechen, in Ruhe. Und mit Gottes Hilfe will ich ruhig bleiben und zuhören, solange du redest. Das ist oft, also diese explodierende Reaktion ist oft zurückzuführen zu dem, was wir beobachtet haben in unserer Kindheit. Wenn der Vater zum Beispiel von dem Ehemann, dem jungen Ehemann, auch zu Hause oft explodierte, es ist sehr ernüchternd, es ist manchmal nicht erfreulich, wenn ich es auch sage, bitte nehmt es mir nicht übel, aber wir tendieren, nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen unserer Eltern zu kopieren. Es ist nicht ein Absolut, aber wir tendieren alle, unsere Eltern zu kopieren. Denn sie waren unser Vorbild. Sie gaben uns Anleitung durch ihr Benehmen, wie man sich benimmt, wenn irgendwas kommt. Und hat der Vater geflucht, wenn es irgendwo getropft hat, so tendiert der Sohn auch zu explodieren und zu fluchen, wenn es irgendwo nicht ganz klappt. Und wir müssen manche Dinge unlernen. Und wir müssen umgeschult werden vom Worte Gottes, dass die explodierenden Reaktionen, die viele zeigen, sich legen. Und wir bereit sind, uns sagen zu lassen vom Worte Gottes, so geht's nicht. So geht vieles kaputt. Durch Gewalt geht vieles kaputt. Und eine gewaltvolle Reaktion kann nicht helfen. Oft ist an dieser Stelle auch Kritik gleichgebracht. Eine kritikgeladene Reaktion. Und wenn ein Kind viel kritisiert wird in der Erziehung, dieses Kind geht in die Ehe und ist ein kritisierender Ehepartner. Sie kritisiert ihn und nörgelt und macht ihn runter, weil sie das gehört hat in ihrer Kindheit. Und wenn er das auch gehört hat, dann kritisiert er zurück. Und so ist der Teufelskreis nach unten perfekt. Beide jagen sich einfach, hauen sich tief in die Erde und unterdrücken einander gegenseitig. Das ist nicht Gottes Plan für die Ehe. Gott hat was ganz anderes gemeint, als ständig zu kritisieren. Und noch etwas Schlimmeres kommt, wenn nicht nur die Sache kritisiert wird, zum Beispiel, sie hat die Hemde nicht schön gebügelt und er sagt, du hast meine Hemde nicht schön gebügelt. Nun, das kann weh genug tun, wenn er das sagt. Aber wenn er den Folgesatz bringt und sie persönlich angreift und sagt dazu, du bist ein Taugenichts. Du bringst nichts zu Wege. Du bist ein ständiger Versager und greift die Persönlichkeit an. Da geht innerlich vieles kaputt. Und die meisten von uns haben diese angreifenden Worte nicht nur gehört, sondern leider schon benutzt. Mit der Auswirkung, dass unsere Beziehung natürlich total in Spannung geriet, versetzt wurde, durch unsere Reaktion, weil wir ganz unbiblisch reagiert haben. Man spricht nicht so, wie man reden soll. Sprüche 15, 1 und 2 sagen, eine sanfte Antwort dämpft den Grimm, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Die Zunge der Weisen gibt gute Lehren, aber der Torenmund schwätzt viel dummes Zeug. Steht ja in der Bibel. Hört sich schwäbisch an, nicht wahr? Aber ich denke, das ist gut, wie es da formuliert ist, sehr direkt, so dass man es nicht missversteht. Es ist nicht weise zu sagen, ich rede einfach so, was mir in den Kopf kommt. Ich rede, was mir in den Sinn kommt. Es ist nur gut zu reden, was dir in den Sinn kommt, wenn das, was dir in den Sinn kommt, Gutes ist. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur uns mitteilen, sondern dass das, was wir mitteilen und wie wir es mitteilen, auch eine erbauende Wirkung hat. Man spricht nicht genug, man spricht zu viel und zu voreilig. Drittens, man will den anderen gar nicht verstehen. Wir haben gesehen am ersten Abend, ihr Männer, 1. Petrus 3,7, wohnet mit Vernunft bei dem weiblichen Teil als dem Schwächeren und erweiset ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind und damit eure Gebete nicht gehindert werden. Das heißt, in einer verständnisvollen Art und Weise geht aufeinander ein. Rechthaberei in der Ehe hat eine tödliche Wirkung für die Beziehung. Wenn jemand nur das Recht behalten will, auch wenn er nicht im Recht liegt oder steht, da kühlt sich etwas ab im Herzen des anderen. Denn Rechthaberei treibt den anderen fern. Und wenn man den anderen gar nicht verstehen will, wenn man nur sein Recht behalten will, kann man damit rechnen, dass die Beziehung schwer darunter leidet. Es gibt viele rechthaberische Menschen. Sie sind so rechthaberisch, dass sie Recht haben, auch wenn sie nicht Recht haben. Und nichts ist tragischer, als Fakten einem rechthaberischen Menschen vorzulegen, wo dieser Mensch sagt, das ist nicht so. Dem ist nicht so. Ich habe das öfters gemacht in ehelichen Beratungen mit Ehepartnern, die miteinander in Streit kommen und habe versucht zu schlichten und zu helfen. Und der rechthaberische Partner lässt sich gar nichts sagen. Der will stur bleiben. Es tut mir leid, dass manche in diesen Situationen einfach ihre Ehe dadurch kaputt gemacht haben. Es ist meine Lebensaufgabe, meine Frau verstehen zu wollen. Und ihre Lebensaufgabe, auch mich verstehen zu wollen. Denn dazu haben wir uns verpflichtet, als wir das Ja-Wort gesagt haben. Wie heißen diese Worte? In Gesundheit und in Krankheit, in Wohlsein und auch in Not, zueinander zu bleiben und zu stehen und zu halten und einander verstehen zu wollen, auch wenn es schwer ist, und einander verstehen zu lernen. Man spricht nicht genug, man spricht zu viel und zu voreilig, man will den anderen vielleicht gar nicht verstehen, weil man das Recht behalten will. Viertens, man schweigt als Züchtigung. Viele Leute machen das. Und Schweigekur macht kaputt. Einmal in meiner Jugend haben meine ganzen Freunde in meiner Jugendgruppe mich mit Schweigen behandelt für eine ganze Woche. Meine besten Freunde, ich habe bis heute noch nicht entdeckt, was los war. Und wenn ich sie frage, sie würden es wahrscheinlich vergessen haben, aber ich habe es nicht vergessen. Dass meine besten Freunde eine ganze Woche lang kein Wort mit mir geredet haben. Manche wurden so erzogen, die Eltern züchtigten und dann sagten sie, und anschließend sprechen wir einen Tag oder zwei mit dem Kind gar nicht, damit er merkt, dass es wirklich falsch war, was er gemacht hat. Und sie denken, durch Schweigen bringe ich ihn zur Besinnung. Aber Schweigen macht kaputt. Schweigen ist nicht das, was Gott will für die Ehe. Wenn wir es ausgetragen haben und ausgesprochen haben und geregelt haben, dann wieder miteinander reden. Denk mal mit mir ein bisschen mit. Wie interpretiert man das Schweigen? Wenn jemand reinkommt in unsere Versammlung hier und er hat die Möglichkeit zu sprechen, du kennst die Person und die Person kommt rein und ihr habt euch längere Zeit nicht gesehen und du denkst, man könnte Freude haben, dass man jetzt sich wieder sieht. Der kommt rein und er grüßt dich nicht. Er spricht nicht mehr, schaut dich an und grüßt dich nicht. Und du denkst, ja, was ist dann los? Habe ich was gemacht? Schweigen wird nach meiner Beobachtung fast. Oder sie kam und hat einfach ihre Hand auf seinen Arm gelegt. In einem schwerwiegenden Moment und hat durch ihre Berührung etwas Zärtliches zum Ausdruck gebracht und das ganze Problem begann sich zu lösen, weil sie ihn berührt hat. Ich möchte heute Abend betonen, wie wichtig es ist in der Ehe, einen Handdruck zu geben, eine Umarmung, Hand in Hand oder Arm in Arm, zu zeigen, dass man sich gern hat. Und auch das redet zum anderen. Man hat Zeit und Interesse füreinander. Angenommen, die Drähte der Kommunikation sind durch Spannungen durchgehackt worden. Wie löst man das Problem? Wie findet man wieder zusammen? Die 6 Dinge, die wir schon genannt haben, korrigieren. Das Falsche nicht mehr machen, sondern das Richtige machen an den Dingen, die wir gesehen haben. Aber schlage bitte mit mir Epheser 4 auf. Epheser Kapitel 4 gibt eine Bibelstelle. Ich habe neulich einem Ehepaar gesagt, bitte lern diese Bibelstelle auswendig. Das sind vielleicht Vers 25 bis Vers 32. Das sind 7 oder 8 Verse. Das wären eventuell die wichtigsten Worte, die du je auswendig lernen könntest in deinem Leben, was deine eheliche Beziehung anbelangt. Denn hier haben wir Grundregeln, wie wir miteinander zu kommunizieren haben. Erstens, Vers 25. Leget die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Lüge nicht in der Familie. Du sagst, das machen wir nicht. Nun, sind wir alle so sicher, dass wir das machen? Lüge nicht in der Familie. Lüge nicht den Ehepartner an. Auch nicht durch das Ungesagte, lüge nicht. Rede geradeaus in dem, was du sagst. Wenn die Frage kommt, antworte geradeaus. Es ist ein Schrecken zu merken, wie viel Unwahrheit in manchen christlichen Ehen auch gesagt wird. Ich kenne Ehen, in denen die Partner Dinge mit sich herumtragen und es dem Ehepartner gar nicht sagen, sondern für sich selbst verheimlichen und tun so, als ob alles eine heile Welt wäre. Das ist Vorspiel, das ist gelogen. Wenn man tief im Herzen das nicht ausspricht, dem Ehepartner, was man anderen eventuell sagen würde. Rede die Wahrheit. Zweitens, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Vers 26, zürnet ihr, so sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Ich wünschte, vor euch stehen zu können, sagen zu können, das haben wir immer praktiziert, ausnahmslos in unserer Ehe. Aber einige Mal, leider, schliefen wir ein, wo das Ding nicht geklärt wurde. Wir haben uns nicht verstanden vor dem Einschlafen und schliefen ein mit dem Problem. Und was tut's, wenn wir das tun? Der nächste Vers sagt, gebe nicht Raum dem Teufel. Ich bin überzeugt, wenn wir einschlafen mit ungeklärtem Zorn auf unseren Herzen, dass wir auch in den Nachtwachen dem Teufel Raum geben, uns anzugreifen. Wer unter uns ist nicht mit Zorn eingeschlafen und genauso zornig wach geworden? Ist es dir nicht manchmal so ergangen, dass du aufgeregt warst über eine Sache und schliefst damit ein und hast gegrübelt die ganze Nacht drüber und ganz, ganz, ganz belastet wach geworden, unausgeruht, oh, müde und kaputt, weil das Problem die ganze Nacht gearbeitet hat, weil man dem Teufel Raum gegeben hat in uns, weil wir ungehorsam waren? Löse die Spannung. Schlafe nicht ein, bevor die Spannung gelöst wurde. Drittens, Vers 28, dienet einander. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit seinen Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Dürftigen etwas zu geben habe. Unser Leben soll nicht gekennzeichnet sein vom Bekommen wollen, sondern vom Geben wollen. Der Dieb, der stiehlt, damit er hat. Und er sagt hier, wir sollen nicht Diebe sein und von anderen immer bekommen, sondern unser Leben soll ein Leben des Dienens sein, das wir haben, damit wir geben können. Das gilt für beide Partner auch in der Ehe. Diene dem Partner. Und wenn wir das nicht jeden Abend sagen, dann fehlt etwas an der Verkündigung. Die Ehe ist ein gegenseitiges Dienen. Ihr habt es, glaube ich, jeden Tag bisher gehört. Es ist gegenseitig hundertprozentig dem Ehepartner zu dienen. Viertens, redet nur erbauende, erhebende Worte miteinander. Vers 29, das sollte man an den Spiegel tun, morgen früh oder heute Abend, so dass man es morgen früh sieht, wenn man es nicht auswendig weiß, dass man es auswendig lernt. Keine schlechte Rede gehe aus eurem Munde, sondern was gut ist zur notwendigen Erbauung, dass es den Hörern wohl tue. Ich habe in der vorehelichen Seelsorge eine Empfehlung, die ich jungen Paaren gebe, die für mich fast das Wichtigste ist, was ich weitergebe. Ich möchte es euch verraten. Ich persönlich bin tief davon überzeugt, dass es ein Grundbedürfnis ist, von dem Ehemann, von seiner Ehefrau regelmäßig zu hören, dass er seine Führung zu ihrer Zufriedenheit macht. Denn das ist seine Rolle, die Aufsicht, die Leitung. Und wenn er die Rückmeldung von ihr bekommt, oh, danke, dass du das Geld nach Hause bringst, danke, dass du treu bist in der Arbeit, nimm das nicht selbstverständlich, sondern sag ihm ein Dankeschön. Der ist bestätigt, der macht es zu ihrer Zufriedenheit. Und wenn sie das regelmäßig tut, täglich oder alle paar Tage, immer wieder gemeldet, ich bin dankbar für dich, für deine Leitung, für deine Führung. Natürlich muss es aufrichtig sein, das ist nicht manipulierend. Das muss gemeint sein, das muss richtig aus der Situation wachsen. Aber dass sie es ihm sagt. Und wiederum, die Frau will wissen, ob sie ihre Unterstützungsrolle zu seiner Zufriedenheit ausführt. Wie oft habe ich gehört von manchen Frauen, wie oft ist das mir unter Tränen gesagt worden in der Seelsorge. Du, ich habe ihm das beste Essen gekocht, ich habe stundenlang gearbeitet in der Küche und er kommt nach Hause und wulft das runter und geht aus dem Essraum und setzt sich vor sein Fernsehgerät und merkt gar nichts, wie viel Liebe ich investieren wollte und investiert habe in diese Mahlzeit und sagt nicht einmal ein Dankeschön. Nun, ich kenne Leute, die mir gesagt haben, wofür brauche ich Dankeschön zu sagen, wenn meine Frau kocht? Ist ja selbstverständlich, sie ist die Köchin des Hauses. Nun, Wenn man den Ehepartner für selbstverständlich nimmt und nicht dankbar ist für die Dienste, da beginnt der Tod der Ehe. Man muss der Frau sagen, dass man dankbar ist, dass er dankbar ist für das, was sie tut, in der Unterstützungsrolle, die sie hat. Zu sagen, wenn ich heimkomme, oh Schatz, ich finde es so nett, wie die Wohnung aussieht, dass ich sehe, was sie gemacht hat. Dass ich sehe, wenn meine Frau geputzt oder gewaschen hat oder irgendwas gerichtet hat und es ihr sage, wie dankbar ich bin. Das bestätigt sie in ihrer Aufgabe und in ihrer Rolle und macht sie auch dankbar. Und wenn wir das tun, ständig, gegenseitig, wir sind zwei Leute, die einander die Wendeltreppe hinaufjagen. Wir ermutigen uns, und das ist die Erfüllung von diesem Bibelvers, Erbauendes dem anderen sagen. Und wenn einmal eine korrigierende Aussage kommen muss, man weiß, aus welchem Herzen es kommt. Es kommt aus dem Herzen eines Menschen, der mich liebt, so wie ich bin, und mich ermutigt und mich annimmt. Und das kann ich dem oder der abnehmen. Fünftens, seid gehorsam und betrübet nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Seid gehorsam dem Heiligen Geist und tut, was ihr wisst aus der Schrift. Sechstens, leget Bitterkeit, Vers 31, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Oh, 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 wie giftig reden manche, wenn sie in die Seelsorge kommen. Zwei kamen einmal, zwei Amerikaner im Militär, und sie begann, und er hat sie ständig unterbrochen, und dann hat sie begonnen, dann hat er begonnen, dann hat sie ihn ständig unterbrochen. Und ich habe gedacht, es kommt vielleicht fast zu Schlägerei vor mir. So hassgeladen waren ihre Worte. Hier heißt es von Christen, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei, leget ab. Solche Dinge sollen wir nicht rechtfertigen und sagen, du hast mich aufgeregt, deswegen habe ich geschrien, sondern leget das ab. Das gehört nicht zum Leben eines Christen. Und siebtens, seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig und vergebet einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Vergebet einander. Was ist Vergebung? Vergebung ist notwendig, wenn der andere schuldig geworden ist an mir und ich bereit sein muss, ihm von seiner Schuld mir gegenüber zu entlassen. Nur reiche Leute können vergeben. Wenn ich zu dir komme in deine Wohnung und beim Ausziehen meines Mantels eine teure Vase auf den Boden stoße, da ist es im Flur, diese schöne Vase, und mein Arm stößt gegen diese Vase und macht sie kaputt. Familienerbstück, 10.000 Mark wert. Und ich sag, bitte vergib mir. Und wenn du sagst, ja Roger, ich vergebe dir, dann muss ich keinen Pfennig Wiedergutmachung zahlen. Denn Vergebung lässt mich völlig frei von der Notwendigkeit zurückzuzahlen. Das ist die Bedeutung der Vergebung Gottes für uns. Was hätten wir zahlen müssen mit unserem ganzen Leben für die Ewigkeit? Und er sagt, ich vergebe dir, ich lasse dich frei von deiner Schuld, so dass wir nicht zu zahlen brauchen, wir können nicht zahlen. Er lässt uns frei von unserer ganzen Schuld, weil Christus bezahlt hat dafür. Wir sind reich gemacht worden durch die Vergebung Jesu, wenn wir Christus kennen. Und daher in der Ehe sind wir Leute, die von der Vergebung nehmen und diese Vergebung weitergeben. Nicht nur an den Ehepartner, an die Kinder, Kinder den Eltern und auch in allen Beziehungen. Nur reiche Leute können vergeben. Aber wir wurden reich gemacht in Christus durch seine Vergebung. Wenn du seine Vergebung kennst. Ich weiß es nicht, ob du sie kennst. Das allein weißt du. Einer kam aus dem Gefängnis in Stammheim. Ein Engländer. 18 Monate Einzelhaft oder 16 Monate Einzelhaft. Gerade in den Tagen, wo er verhaftet wurde, war ihre Ehe in Brüchen. Sie beide dachten an die Scheidung. Und Barry habe ich ein paar Mal besucht, während dieser Zeit im Gefängnis, habe mit ihm gesprochen über die Vergebung Gottes. 49 Jahre alt war er. Ich habe gesagt, als er dann entlassen wurde und mich besuchen kam, habe ich noch einmal gesagt, Barry, sprechen wir über die Vergebung Gottes in Christus Jesus. Und beim dritten Gespräch, als wir über den Heilsweg gesprochen haben, sagte ich zu Barry, Barry, was hindert, dass du Christ wirst? Und er sagte, ich weiß nichts, eigentlich mein ganzes Leben lang habe ich danach gesucht, hab's nicht gefunden. Der war in China als Soldat, in Südafrika als Soldat von England aus, war Besitzer von einer Bar in England, hat ein raues Leben hinter sich und viel Sünde. Barry betete in diesem Monat vor 2 Jahren in meinem Büro, um den Herrn Jesus Christus in sein Leben aufzunehmen. Nachdem er gebetet hat, habe ich gesagt, Barry, wenn du es aufrichtig gemeint hast, hat Jesus Christus dir alles vergeben, was du je gemacht hast. Er hat dir alles vergeben. Daraufhin sagte er, oh, Vivian würde sich freuen, Vivian seine Frau. Und ich sagte, Barry, da ist das Telefon, ruf sie doch an und sag's ihr. Er rief sie an in England. Oh, ich hätte fast ihr tränendes Gesicht sehen können. Denn sie ist gläubig gewesen und betete für ihren Mann. Große Freude hat's gegeben. Ich habe das Vorrecht gehabt, sie vor vielleicht 3 oder 4 Wochen zu besuchen in England. Eine intakte geistliche christliche Ehe. Weil Gott die Änderung geschaffen hat. Gott ist derjenige, der allein fähig ist, uns zu helfen. Bist du bereit, wie einst ein Barry zu sagen, ich habe gesündigt gegen Gott und ich bin bereit, mein Leben zu beugen vor Gott und zu sagen, Herr, vergib. Mach mich neu. Ich bin bereit, meine ganze Schuldenlast dir zu geben. Und vielleicht, wie bei Barry, ist auch deine Schuldenlast sehr groß. Das weiß der Herr. Das weiß vielleicht keiner in diesem Raum. Aber bring sie so groß, wie sie ist, zum Herrn und sag, Herr, es tut mir leid. Ich bitte um Vergebung. Und fang an, dann dieses in die Ehe umzusetzen, dass aus deiner Ehe es nicht mehr so ist, dass ihr auseinanderlebt, sondern euch durch die Kraft Jesu wiederfindet. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass es Auswege aus dem Problem gibt, aus dem Problem unseres egozentrischen Denkens. Vergib uns, Herr, wo wir gesündigt haben gegen dich und mache uns alle bereit, nicht mehr voneinander wegzulaufen in der Ehe, sondern miteinander zu reden, in Freundlichkeit, vergebend, dienend, einander die Hand reichend. Vater im Himmel, ich bitte dich im Namen Jesu, um das Wunder der Bekehrung im Laufe dieser Woche von Leuten, die dich nicht kennen. Ich kenne die Herzen der Einzelnen nicht, von denen, die hier sind. Das ist gut so. Aber du kennst alle. Und du weißt die Nöte und die Probleme. Und durch deinen Heiligen Geist, bitte rede in jedes Herz hinein, in diesem Moment. Und bewirke Entscheidungen, die zur Änderung führen in der ehelichen Beziehung. Und da, wo ein Scherbenhaufen liegt, gib du Bereitschaft, in Demut zuzugeben. Gib du die Tränen der Buße und Umkehr. Bewirke du, Vater im Himmel, das Wunder der Neugeburt, das Wunder der Erneuerung, da wo es so notwendig ist. Wir rechnen gemeinsam, Herr, mit deinem Wirken in diesen Tagen, nicht, dass wir bloß Hörer sind, sondern dass wir Täter werden deines heiligen Wortes, dir zum Gefallen und dir zur Ehre. Amen.